Was passiert, wenn man Kindern sagt, schaut bloß nicht in diese blaue Box rein? Oder fass ja nicht die Süßigkeiten auf dem Tisch an. Werden sie spielen gehen und die Box oder die Süßigkeiten sofort vergessen? Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, eher nicht. Vermutlich werden sie dann um diese verbotenen Gegenstände herumschleichen, viele Ausreden finden, warum sie gerade jetzt in diesem Zimmer bleiben müssen und dort etwas spielen. Und vielleicht werden sie diesen Gegenstand beobachten und von der einen Seite gucken und von der anderen Seite. Und früher oder später, nach vielleicht einer längeren Diskussion, warum denn nicht, warum darf ich das denn nicht anfassen, warum darf ich das denn jetzt nicht nehmen, werden sie vielleicht in einem geheimen Moment oder so, wo keiner guckt, wo die Eltern vielleicht gerade weg sind, dann doch das Verbotene tun. Nun wollen wir über das 10. Gebot sprechen und das ist auch das letzte in dieser Reihe. Und vermutlich könnt ihr euch schon denken, dass es sich auch hier wieder um ein Verbot handelt, ein Verbot Gottes. Und ich möchte es heute lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 5. Es ist genau genommen nur ein Vers, Vers 21. Dort heißt es, Gott sagt zum Schluss der 10 Gebote, das 10. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und sollst nicht nach dem Haus deines nächsten gelüsten lassen, nach seinem Feld, nach seinem Knecht und seiner Magd, nach seinem Ochsen und seinem Esel, nach all dem, was deinem Nächsten gehört. Ich weiß jetzt nicht, an wessen Haus oder Frau oder Arbeit oder Handy oder Auto oder Kollegen du vielleicht intuitiv gedacht hast, als du das Gebot oder Verbot gehört hast. Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen ertappt, wie so ein Kind, das gerade die Hand an den verbotenen Gegenstand gelegt hat und in dem Moment kommen die Eltern rein und sie werden ertappt. Ich weiß es nicht, vielleicht hast du dich auch so gerade gefühlt. Vielleicht denkst du auch, aber warum denn nicht? Was ist denn das Problem? Man wird ja wohl noch etwas träumen dürfen. Die Gedanken sind frei. Oder, ich meine, ein bisschen Begehren und lüsterne Gedanken tut ja auch niemandem etwas zuleide. Wo ist das Problem, wenn ich in meinen Gedanken so ein paar Luftschlösser baue? Ich möchte heute in der Predigt drei Gründe gegen das Begehren aufführen. Der erste Grund, warum das auch dann sehr schädlich sein kann, das Begehren, ist, glaube ich, relativ einleuchtend, zumindest für alle, die jetzt die letzten paar Wochen dabei waren und sich die verschiedenen Gebote und Verbote, die Predigten dazu angehört haben. Ich glaube, der erste Grund ist relativ einfach. Begehren ist der erste Schritt in Richtung Lüge. Begehren ist der erste Schritt in Richtung Ehebruch. Begehren ist der erste Schritt in Richtung Diebstahl und Mord. Und vielleicht könnte man diese Liste noch verlängern, um andere Sünden, über die wir schon alle gesprochen haben. All diese Dinge passieren ja nicht einfach so zufällig irgendwie, sondern sie haben häufig eine Wurzel oder eigentlich immer eine Wurzel in unserem Herzen, in unserer Einstellung, in dem, wie wir über uns selbst denken, in dem, wie wir über andere denken. Und das Begehren ist der erste Schritt in diese Richtung. Und ich möchte das auch nicht weiter ausführen, weil ich glaube, da müsste ich vieles von dem wiederholen, was wir besprochen haben. Warum es nicht gut ist, zu lügen? Warum es nicht gut ist, die Ehe zu brechen? Auch in Gedanken nicht. Warum es nicht gut ist, zu stehlen oder Mord zu begehen? Wenn wir uns darüber nachdenken, warum, drei Gründe gegen das Begehren. Der erste Grund ist, weil das Begehren der erste Schritt in all diese Sünden ist, die früher oder später ganz gravierende und schwerwiegende Folgen haben für uns selbst und auch für unser Gegenüber, wie wir es schon besprochen haben. Der zweite Grund, ich glaube, der ist ein bisschen speziell. Da werden wir ein bisschen drüber nachdenken müssen. Der zweite Grund gegen das Begehren ist, Begehren befeuert Ressentiments. Was sind Ressentiments? Ich musste auch nachschlagen. Und Rick Warren hat in einer Predigt das mal sehr schön definiert, vielleicht auch ein bisschen sehr schrecklich, aber ich glaube sehr einleuchtend. Er sagt, Ressentiments sind im Prinzip geheime, unterdrückte Gefühle, meistens Groll. Vielleicht Neid, vielleicht Eifersucht, vielleicht sogar Hass, der unterdrückt wird. Wisst ihr, es gibt Menschen, die ihrem Begehren nachgeben und die dann lügen und Ehe brechen und stehlen und vielleicht sogar einen Mord begehen, sich also unerlaubt Dinge aneignen, die ihnen gar nicht gehören. Aber es gibt auch die anderen. Ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft gibt es sehr viele Menschen. Nein, sie geben in den meisten Fällen nicht ihrem Begehren Raum, dass sie tatsächlich zur Tat schreiten und sich die Frau schnappen oder das Haus anzünden oder das Auto stehlen oder das Handy oder vielleicht sogar einen Mord begehen. Nein, das tun wir nicht. Wir sind ja gute, ordentliche Bürger. Wir tun es nur in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Wir fressen vielleicht das Ganze auch in uns hinein. Wir sind neidisch. Jetzt haben die schon alle wieder ein neues Handy. Ja, und wir gehen vielleicht durch unseren Status bei WhatsApp und dann sehen wir, der eine hat ein neues Auto gekauft. Oh. Der zweite liegt gerade am Strand in seinem Luxusurlaub. Der dritte, keine Ahnung, hat seine Terrasse ausgebaut, ist ja gerade Corona-Zeit und Baumärkte allein hatten geöffnet. Und der vierte hat vielleicht ein neues Smartphone. Und der fünfte fotografiert da sein leckeres Essen, das er da irgendwo in einem tollen Restaurant gerade genießt. Und wir denken, Mensch, das wäre doch schön, wenn ich das auch alles hätte. Und in uns drinnen kommt auf einmal so eine Unzufriedenheit, vielleicht ein Neid, eine Eifersucht, ein Hass. Nein, wir geben dem nicht nach. Wir gehen nicht hin und brennen das Haus unseres Nachbarn ab. Oder zerkratzen vielleicht das Auto, das neue. Nein, das tun wir nicht. Aber in uns drin entsteht auf einmal so ein unterdrückter, geheimer Groll. Und was das alles mit Menschen machen kann, das können wir heute sowohl im echten Leben als auch in der Online-Welt beobachten. Ich glaube, heutzutage gab es noch nie so viel Hass in den Medien. Und ich überlege gerade, es ist ja auch Wahlkampf in den USA, ich überlege mir, wie kann es sein, dass die ganze Welt sich gefühlt in zwei Lager geteilt hat, wegen zwei alten Opis, die beide Präsident der Vereinigten Staaten werden wollen oder es bleiben wollen. Wo kommt denn dieser ganze Hass her? Wie kann es sein, dass Abermillionen Menschen online Hass versprühen überall. Man braucht nur eine Position zu beziehen, sofort gibt es hunderte, wenn nicht sogar tausende von Menschen, die dagegen wettern und stürmen und genauso auch auf der anderen Seite. Und ich frage mich, wo kommt das her? Ich musste nachdenken und ich dachte, ja, vielleicht ist es tatsächlich dieses Begehren. Das Begehren der einen, das vielleicht dazu führt, dass sie übergriffig werden und sich Dinge nehmen, die ihnen gar nicht zustehen, andere Menschen ausnutzen, ausnehmen, auf Kosten von anderen leben. Und ja, ich glaube, wir alle in der westlichen Welt leben auch in unserem Wohlstand immer ein Stück weit auf Kosten der Armen und Ärmsten auf diesem Planeten. Und auf der anderen Seite, und ich weiß nicht, ob das besser ist, die ganzen Opfer in Anführungsstrichen davon, die vielleicht sich all diese Dinge nicht leisten können, aber trotzdem diesen Wunsch haben und sagen, koste es, was es wolle, ich will auch so. Und manche sind sogar bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um irgendwie in die westliche Welt zu kommen. Und andere tragen das in sich drinne herum, bis sie von innen vor Neid und Hass und Groll zerfressen werden und mit Magengeschwüren oder ich weiß es nicht, was für Folgen das alles haben kann, Depressionen, dann schrecklich leiden darunter, weil sie einfach auch begehren und es sich nicht nehmen oder nehmen können. Diese Ressentiments befeuert werden. Wo kommt das her? Und ich glaube, der dritte Grund ist vielleicht auch ein bisschen der Schlüssel zu dem Begehren. Nämlich Begehren ist letztlich Verachtung gegenüber Gott und seinen guten Gaben für unser Leben. Das Volk Israel damals, der ganze Rahmen für die 10 Gebote ist ja folgender. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten, der dich zu einem neuen Volk gemacht hat und der euch jetzt einlädt in eine neue Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, Erlöser und Erhalter. Und die Frage ist, vertrauen wir diesem Gott? Vertraut Israel dem Gott? Vertrauen wir diesem Gott, dass er es wirklich gut mit uns meint? Dass er uns wirklich das Gute geben will? Dass das, was er uns geschenkt hat, tatsächlich gut und richtig und wertvoll für unser Leben ist? Oder sind wir eigentlich im Kern damit unzufrieden und sagen, Gott hat die anderen besser gesegnet als mich? Gott meint es mit dem Nachbarn besser als mit mir? Und deswegen fangen wir an, zu begehren, vielleicht offen aufzubegehren und uns Dinge zu nehmen, die uns eigentlich nicht gehören, oder in unserem Herzen Ressentiments zu entwickeln, einen tiefen Groll, Neid oder Eifersucht. Das ist letztlich die Wurzel damit, dass wir unzufrieden sind mit Gott und mit dem, was er für uns hat. Ich habe überlegt, es ist ja schön und gut, sowas zu verbieten. Aber wie können wir tatsächlich einen Weg herausfinden? Wie können wir eine Medizin finden gegen das innere Begehren? Und ich möchte uns drei Medizinarten mit auf den Weg geben, die vielleicht ein erster Anfang sind. Ich behaupte nicht, dass es das alles ist, was man vielleicht dazu sagen kann. Ich glaube, die erste Medizin Gottes gegen das Gift des Begehrens in unserem Leben ist Zufriedenheit. Dass wir einfach zufrieden sind mit dem, was Gott uns schenkt. Ich glaube, gerade uns hier im Westen, die wir im Prinzip versorgt sind, was unsere lebensnotwendigen Bedürfnisse angeht, wir haben genug zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben normalerweise Menschen in unserem Umfeld, die es gut mit uns meinen, wir sind geliebt und angenommen. Die meisten von uns haben eine Arbeit. Wir haben oft noch viel darüber hinaus an Luxusgütern, die unser Leben schön und angenehm machen. Und die Frage ist, wieso können wir nicht zufrieden sein damit? Ich glaube, dass dieses Zufrieden sein ist eine ganz, ganz wichtige Medizin in unserem Leben. Und das Zweite, und ich glaube, das fließt aus dieser Zufriedenheit und das bedingt vielleicht auch die Zufriedenheit, ist die Dankbarkeit. Einfach Danke zu sagen den Menschen, die uns Gutes tun, aber vor allen Dingen Gott, der uns so reich beschenkt hat. Ich habe eine Gewohnheit, die ich versuche immer wieder in mein Bewusstsein zu rufen, wenn es vielleicht mal schwierig ist, wenn ich auch vielleicht unsicher geworden bin oder wenn schwere Entscheidungen anstehen, dann ganz bewusst zu sagen, Herr, ich will dir danken für das, was du mir schon geschenkt hast, für die Gesundheit, für meine Familie, für das Auskommen, für das Essen, für all die Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen, wo wir einfach sagen, ja, das muss ja so sein. Aber nein, das muss nicht so sein. Gott hat uns alles geschenkt. Und dafür ihm zu danken, ich glaube, das ist eine wunderbare Medizin. Auch da, wo wir uns vielleicht ein bisschen benachteiligt fühlen, ganz bewusst Gott dankbar zu sein für das, was er uns schenkt. Ich glaube, das gibt uns Kraft, zuversichtlich und auch zufrieden zu sein. Und das Dritte, Und ich glaube, das ist etwas für die Leute, die sagen, na ja, also es ist ja schön und gut, wenn man etwas an seiner Einstellung ändert, aber dadurch werden ja die Dinge nicht besser. Und da hilft vielleicht die dritte Medizin, nämlich das ist die Großzügigkeit. Wisst ihr, wir könnten natürlich wie Robin Hood auftreten und sagen, ja, schaut mal, die Welt ist ungerecht, die einen nehmen sich, was ihnen nicht zusteht und die anderen sind die Opfer und leiden dann an Magengeschwüren, weil sie den ganzen Groll in sich hineinfressen. Wir nehmen jetzt von den Reichen und geben es den Armen. Ist dadurch das Problem des Begehrens gelöst? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir selbst in uns gehen und uns überlegen, Gott hat uns reich beschenkt. Wir sind dankbar dafür. Und jetzt aus freien Stücken entscheiden wir uns etwas von dem, was Gott uns geschenkt hat. Nicht von dem, was Gott uns nicht geschenkt hat, sondern das, was Gott uns geschenkt hat, mit denen zu teilen, die es vielleicht nicht haben. Dies großzügig zu leben. Ich glaube, so können wir tatsächlich diesen Teufelskreislauf des Begehrens durchbrechen. Zumindest im Kleinen, in unserem Umfeld. Und jeder von uns, egal wie arm oder wie reich er ist, kann etwas geben. Vielleicht ist es Geld. Ich weiß, wir haben ein Erntedankfest, habt ihr sehr großzügig gegeben für Menschen, die unter den Corona-Maßnahmen leiden und denen es viel schlechter geht als uns. Aber ich glaube, es geht um mehr als nur Geld. Es geht auch um Zeit, um Aufmerksamkeit, um ein Lächeln vielleicht, wo jemand frustriert ist. Ein kurzer Anruf, wo wir wissen, dass die Person vielleicht schon länger krank ist und wenig Kontakt hat. Ein Wort der Ermutigung, ein Brief, eine Nachricht. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir großzügig sind und mit anderen teilen, was Gott uns geschenkt hat. Und so, glaube ich, können wir diesen Teufelskreis des Begehrens in unserem Leben und auch im Leben der Menschen, mit denen wir teilen, durchbrechen. Wenn wir unseren Begierden Raum geben, dann werden wir entweder versuchen, uns mit allen Mitteln zu nehmen, was wir wollen, oder von unserem Begehren, von Neid und Hass von innen zerfressen werden. Und in beiden Fällen treten wir Gottes Güte in unserem Leben mit Füßen. Und erst wenn wir zufrieden sind mit dem, was Gott uns schenkt, und das Gute und auch das Schwere dankbar annehmen, empfangen wir eine innere Freiheit, Gottes großzügige Gaben der Lieben, der Hoffnung und der Zuversicht mit anderen zu teilen. Der November wird, so wie es aussieht, ein etwas ruhiger und beschaulicher Monat werden, zumindest für die meisten von uns. Und deswegen möchte ich uns einladen, dass wir uns Zeit nehmen für eine innere Inventur in unserem Leben. Ich glaube, erst wenn wir dieses 10. Gebot wirklich verinnerlicht haben, dann schließt sich der Kreis auch zum 1. Gebot und zu all den anderen Geboten. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns 3 Fragen bewusst stellen und uns wirklich auch mal Zeit nehmen, vielleicht auch wirklich mal so einen Stift und Papier in die Hand nehmen und es wirklich auch für uns selbst mal aufschreiben. Weil manchmal ist es ja auch in den Gedanken, ne, ganz schnell da und ganz schnell auch wieder weg. Und die erste Frage, die ich euch und uns mitgeben möchte für diese innere Inventur im November ist: Was hat Gott dir geschenkt? Versuch mal wirklich, nichts für selbstverständlich zu nehmen, wirklich alles aufzuschreiben, was dir einfällt, was Gott dir alles geschenkt hat. Und die zweite Frage ist: Wofür bist du dankbar? Ich glaube, wenn du diese Liste gemacht hast, was Gott dir alles geschenkt hat, dann wird es sicherlich auch den ein oder anderen Punkt geben, wo du sagst, dafür bin ich wirklich von Herzen dankbar. Das erfreut mein Herz. Wofür bist du dankbar? Und dann, nicht zu vergessen, die dritte Frage: Mit wem möchtest du teilen, was Gott dir geschenkt hat? Oder was möchtest du mit jemandem teilen? Mach mal eine Liste, eine To-Do-Liste vielleicht auch, für die nächsten Tage, vielleicht schon heute direkt. Wem kannst du etwas weitergeben? Wo kannst du großzügig sein, um diesen Teufelskreislauf des Begehrens zu beenden? Jakobus schreibt im Jakobusbrief, Kapitel 1, von Vers 13: Niemand sage, wenn er zum Bösen versucht wird, von Gott werde ich versucht. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden, versucht aber auch seinerseits niemand. Nein, ein jeder wird zum Bösen versucht, indem er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Sodann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber gebiert, wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. Irrt euch nicht, sagt Jakobus. Meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung und keine zeitweilige Verdunkelung ist. Aus freien Liebenswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Die eine traurige Wahrheit ist, wir alle sind sicherlich schuldig geworden mit Begehren. Ich weiß nicht, wie sich Begehren in deinem Leben äußert, ob du dann eher dazu neigst, die Dinge dann an dich zu reißen, oder ob du dazu neigst, das als Groll in deinem Herzen irgendwie zu verschließen, zu verheimlichen, zu vertuschen und innerlich daran, ja, zu leiden. Vielleicht sogar, um den anderen etwas auszuwischen, diesen Groll immer wieder in eurem Herzen, in deinem Herzen zu bewahren. Früher oder später endet Begehren in der Sünde. Und wir alle sind schuldig geworden, voreinander und vor Gott. Und die Frage ist, was machen wir damit? Und die gute Botschaft, das Evangelium ist, dass Jesus Christus alles getan hat, damit wir herauskommen können, auch aus dem Teufelskreislauf des Begehrens. Er hat die Scham und die Schande und die Strafe unserer Schuld, sei es der offensichtlichen Sünden, sei es der heimlichen, getragen und bezahlt. Und er lädt uns ein in seiner Großzügigkeit, durch den Glauben allein Vergebung zu empfangen, Versöhnung zu erleben und ein ewiges neues Leben zu haben, wo wir nicht mehr nur zuerst an uns selber denken müssen, sondern wo wir reich beschenkt sind und diese Güte, diese Liebe, diese Freude, diese Zuversicht großzügig mit anderen teilen, damit sie sich vermehren. Wenn wir bereit sind, unser Begehren aufzugeben, und uns Jesus anzuvertrauen, ihm zu vertrauen, dass er mit unserem Neid, mit unserer Lust, mit unserer Gier und auch mit unserem Groll fertig werden kann, dann setzt er uns frei, fröhliche und zufriedene Menschen zu sein. Wenn wir Gottes Güte und Gottes Gnade dankbar annehmen, können wir seine Liebe mit anderen teilen. Dazu möchte ich uns einladen, ganz bewusst, heute, in der kommenden Woche, in diesem November. Und ich möchte für uns beten, lade euch ein, still zu werden. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst. Du hast uns überschüttet mit deiner Güte und du bist auch da in unserem Schmerz und dem Leid. Du kennst unser Begehren, was in unserem Innern ist. Du weißt, wo wir schuldig geworden sind. Du weißt, wo wir die Schuld, wo andere Menschen an uns schuldig geworden sind, wo wir sie krampfhaft in uns festhalten. Und diesen Groll und dieses Nicht-Vergeben-Wollen zu einer riesigen, bitteren Wurzel in unserem Herzen wird und uns vergiftet von innen heraus. Und wir meinen, wir tun den anderen damit irgendwie etwas Böses an oder wir rächen uns dafür, was sie uns angetan haben. Aber in Wirklichkeit töten wir uns selbst. Danke, Jesus, dass wir bei dir Annahme und Vergebung finden können, dass wir bei dir loslassen können. Ja, das macht vieles nicht ungeschehen, aber es setzt uns frei, ein neues Leben, ein neues Blatt aufzuschlagen, in Zuversicht und voll Vertrauen. Und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen arbeitest, dass du uns zeigst, wofür wir alles dankbar sein können und wie reich du uns beschenkst und mit wem wir teilen können, aber dass du uns auch zeigst, wo es Zeit ist, zu vergeben und loszulassen und auf den anderen vielleicht ganz neu zuzugehen. Jesus, danke, dass das möglich geworden ist, dass du selbst am Kreuz diesen Teufelskreislauf, aus dem wir selbst nicht herauskommen können, durchbrochen hast. Danke, Jesus, für die Freude, die Hoffnung und die Zuversicht, die du uns dadurch schenkst. Amen.